Ja, also ich möchte das Thema über den Umgang mit dem Wort Gottes quasi weiterführen und zu Ende führen von dem, was ich als letzte Woche nicht beim letzten E-Kurs nicht ganz bis zu Ende geschafft habe. Und damit wir hier an dieser Stelle wieder ein bisschen für uns jetzt hier einen Einstieg kriegen, wenn das vielleicht dann auf der Aufnahme gehört wird, ist es vielleicht eine Wiederholung mitten im Vortrag, aber ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir uns das ganz nochmal kurz wieder hochholen, was wir eigentlich aussagen wollten. Ich hatte begonnen mit diesem Satz, sich genau an das Wort Gottes zu halten, ist kein Ausdruck von Gesetzlichkeit, sondern von Gehorsam den Herrn gegenüber. Das ist etwas, was mir echt am Herzen liegt. Unser Gehorsam dem Herrn gegenüber drückt sich aus in dem, wie wir, welche Haltung und welche Stellung wir zum Wort Gottes haben. Also es ist nicht im ersten Schritt entscheidend, wie viel Erkenntnis du aus dem Wort jetzt schon hast, sondern es ist entscheidend, welche Haltung du zum Wort Gottes hast. Du sagst, ja, da gibt's vielleicht Dinge, die erscheinen mir momentan widersprüchlich, aber ich weiß, Gott macht keinen Fehler und er wird mir's offenbaren und ich will dort wachsen, dass ich das offenbart bekomme. Diese Haltung ist so wichtig. Und ich hatte in der Einführung beim letzten Mal gesagt, dass eben genau diese Haltung zum Wort Gottes extrem angefochten ist und extrem niedergerissen wird. Es wird relativiert, es wird alles Mögliche gemacht mit dem Wort Gottes, weil es darf einfach nicht mehr die allgemeingültige Richtlinie und Norm für unser Leben sein. Weil damit begehrt quasi mit diesem, das Wort Gottes nicht so zu nehmen, wie das Wort Gottes auch ist, das zeigt, wie rebellisch eigentlich der Mensch gegen Gott ist und wie er versucht, sich ja nicht von Gott irgendwie, weil er das als eine Einschränkung darstellt, und geht in Wahrheit aber an der eigentlichen Freiheit vorbei. Das ist das Perfide, das ist das Gemeine an dieser Art und Weise. Es wird eigentlich das Wort Gottes als eine altmodische gesetzliche Geschichte hingestellt, wo einem dann das Schöne im Leben versagt bleibt und wo man dann keine Freiheit mehr hat und wo man dann nur noch geknechtet ist. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen leben in Knechtschaft und in Angst, in Versorgungsängsten, in Gesundheitsängsten, in Zukunftsängsten, in Beziehungsängsten. Sie sind, wenn wir unsere Welt und unsere Umwelt anschauen und besonders eben auch die Leute, die nur aus religiösen Gründen irgendwie in die Kirche gehen oder Leute, die sich gar nicht an Gott halten, sie sind zutiefst geknechtet und behaupten dann, vom Wort Gottes, da kann ich mich nicht unterordnen, das schränkt mich ein. In Wahrheit leben sie in Einschränkung, in Knechtschaft und sich genau an das Wort Gottes zu halten, das zu tun, das gibt uns den Segen und die Veränderung und die Freiheit, nach der wir uns als Menschen eigentlich sehnen und wo wir sagen, das will ich haben. Und deswegen haben wir uns das angeschaut, was Menschen aus dem Wort Gottes gemacht haben und dass wir als die, die von Neuem geboren sind und uns dem Herrn hingegeben haben, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Hochachtung vor der Schrift haben und wir sehen in der Schrift nicht nur einen Buchstaben, der irgendwie mal aufgeschrieben ist und möglicherweise auch mal verkehrt aufgeschrieben wurde oder von Menschen. Wir sehen darin das von Gott eingegebene Wort, was Gott selbst, ich sag's mal mit meinen einfachen Worten, was Gott diktiert hat. In der Bibel wird es ausgedrückt mit vom Geist eingegeben wurde. Und wir sehen auch in dem Wort, dass das Wort selber die Person Jesu Christi eigentlich darstellt. Das haben wir auch gesagt, Jesus, ich bin das Wort. Das ist in sich ein Stück in Geheimnis, Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch gewesen und Jesus ist auch das Wort. Es ist auch noch viel mehr. Aber das ist ja der Glaube und das ist auch die Dimension, die unseren kleinen Verstand halt übersteigt. Und wir sind eben nicht das Maß aller Dinge, auch nicht mit unserem bisschen Grips, auch wenn wir ein Auto erfunden haben oder ein Raumschiff erfunden haben als Menschen, sind wir trotzdem begrenzt. Und Gott ist da weit drüber. Und deswegen kann Gott sowohl, er kann Gott wie als auch Mensch sein und er kann auch das Wort sein. Er ist das Wort in Person. Und das heißt also, das Wort Gottes ablehnen, heißt auch Jesus ablehnen. Und ich hatte das immer mal wieder gesagt, weil ich hatte am Anfang immer wieder, habe diese Verknüpfung gebracht zu den anderen Lehren. Das Wort Gottes ist in sich eigentlich logisch und es verzahnt sich miteinander. Und es gibt keinen Glauben, wo ich an den Schöpfergott im Himmel glaube, aber gleichzeitig behaupte, dass dieses Wort äußerst fehlerbehaftet ist. Also es ist etwas, was sich ausschließt, dann ist was faul an diesem Glauben. Und das wird aber uns als intellektuell und als Mode verkauft, es ist aber falsch. Unser Glaube hat was damit zu tun, wie ich mit dem Wort umgehe. Und so sind wir auf ein paar Eckpunkte gekommen, was das Wort Gottes von uns erwartet und wie wir uns zum Wort Gottes stellen sollen, unser Umgang, unsere Einstellung. Und da sind wir auf diese Sachen gekommen, dem Wort Gottes gehorsam sein, beziehungsweise sich ihm unterordnen, zu tun, was das Wort sagt. Und dass diese Geschichte Gehorsam und Tun eben auch dann am Ende die Reinigung unserer Seele zur Folge hat. Genauso die anderen Dinge, die ich genannt hatte, das Wort zu erforschen, was Gott von uns möchte, was ein Stück eine Aufgabe ist, dort hineinzugehen, das Wort zu erforschen. Und durch das Erforschen werden wir das Wort kennenlernen. Also das ist also, das hatte ich gesagt, gleichzeitig eine Forderung wie auch eine Folge aus den Punkten. Also das kann man gar nicht auseinandernehmen. Wenn ich es erforsche, werde ich es kennenlernen. Und wenn ich es nicht kenne, bin ich aufgefordert, es kennenzulernen. Und so weiter. Und wie wir damit umgehen. Und dass das am Ende etwas darstellt wie eine Ernährung. Dass unser Mensch, wir als Menschen, und das ist nicht nur ein frommer und gläubiger Ausdruck, also auch in der normalen Psychologie ist das klar, wird das gesagt, dass der Mensch eine Seele hat, dass der Mensch aus mehreren Befindlichkeiten besteht, also nicht nur der Körper und unser Verstand, auch unsere Seele, unser Geist. Es gibt etwas im Menschen, das tun auch Ungläubige bejahen, was er die Psyche nennt und so weiter. Und auch das, was unser Geist ist, muss ernährt werden. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, dass wir uns von diesem Wort, von seinem Wort ernähren sollen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt weitermachen mit dem nächsten Punkt, der mir da auf dem Herzen ist und der mir, den wir auch im Wort Gottes, das heißt also vieles, ich habe hier letztendlich die Überschriften und darunter immer, außer ein paar wenige Sätze, eigentlich nur Bibelverse, weil das eigentlich ausreicht. Zum Wort Gottes brauchen wir eigentlich nur Wort Gottes sagen. Also wir müssen eigentlich nicht das über das Wort reden oder predigen, sondern wir brauchen bloß das Wort zu reden, zu benennen, das Wort weiterzugeben, weil es in sich selbst erklärt. Der nächste Punkt ist, vertraue dem Wort und rechne mit seiner innewohnenden Kraft. Also es ist ganz, ganz wichtig für unser Glaubensleben, dass wir das, was im Wort Gottes steht, geschrieben steht, dem vertrauen und gemäß dem, was auch geschrieben ist, dass das Wort Gottes Kraft hat. Rechne mit seiner innewohnenden Kraft. Es ist zu einem wichtig für unser persönliches, für unsere persönliche Veränderung und für unser Wachstum im Glauben. Das Wort Gottes, Jesaja 55, Vers 11, möchte ich an der Stelle vorlesen, zitieren, genauso soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das heißt also, wir haben hier noch erst einmal eine ganz allgemeine Aussage über das Wort Gottes. Also wir können zu diesem Thema, dass wir dem Wort Gottes vertrauen sollen und damit rechnen dürfen. Und das ist eine Kraft hat und dass es etwas ausführt. Da könnten wir jetzt einzelne Bibelstellen sagen und ich werde auch im Laufe dieser der restlichen Lehre noch ein Stück darauf kommen, dass wir das auch an Beispielen festmachen, aber hier gibt es die allgemeine Aussage des Propheten Jesaja, der das im Namen Gottes, im Auftrag Gottes weitergibt und sagt, da gibt es Worte, die sind aus seinem Mund, aus Gottes Mund hervorgegangen. Und die werden nicht leer zurückkommen. Die ganzen Worte der Veränderung, die Worte der Aufrufe um Buße, um Umkehr und so weiter, es wird geschehen. Es wird geschehen, dass es Menschen erreicht und Menschen reagieren auf sein Wort. und es ist in der Lage, das auszurichten, was mir gefällt und durchzuführen, wozu ich es gesandt habe. Eine Parallelstelle dazu finden wir auch im Neuen Testament, ein Zitat des Apostel Paulus, der das an die Gemeindeleitung von Ephesus sagt, als sie im Prinzip letztendlich sich verabschieden mussten, eine Abschiedsrede wurde oder eine, wie soll man sagen, seine letzten Worte. Und dem Paulus war das auch sehr auf dem Herzen. Er hat gesagt, ich übergebe euch jetzt Gott und dem Wort. Er hat nicht gesagt, haltet die Ohren steif oder passt schön auf euch auf, sondern er hat gesagt, wir werden uns nicht mehr treffen. Ich weiß, dass mein Weg woanders hingeht. Das ist für unser irdisches Leben ist das unser Abschied. Aber ich übergebe euch Gott und dem Wort. Und dann sagt er, das Wort hat die Kraft, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Apostelgeschichte 20, Vers 32 finden wir das. Also auch Paulus wusste, das Wort hat Kraft. Und es ist wichtig, dass wir sagen, wir verpflichten uns an das Wort. Wir werden in diesem Wort lesen und aus diesem Wort werden wir Kraft ziehen. Und genauso können wir und sollen wir das eben auch bezüglich nicht nur unserer eigenen Veränderung, auch bezüglich anderer Menschen oder Situationen, die wir in unserem Alltag haben. Wir können sagen, Herr, dein Wort sagt, irgendeine Aussage, die wir gerade uns in den Sinn kommt, zum Beispiel, wenn wir jetzt, nehmen wir mal den Fall, du hast einen ungläubigen Partner oder einen Freund, einen Arbeitskollege und du sagst, Mensch, ich möchte dem gern, dass er dich kennenlernt und auch mit dir geht. Und dann gibt's ja manchmal solche Geschichten, da kann man mit den Leuten manchmal reden und da gibt's gute Gespräche und manchmal merkt man auch, die wollen darüber gar nicht reden. Und die sind irgendwie zu und da geht irgendetwas nicht. Und da können wir das Wort Gottes anwenden, sollen wir das Wort Gottes anwenden und sagen, Herr, dein Wort sagt, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sprechen wir dieses Wort aus. Das war eine Bibelstelle aus dem 1. Timotheusbrief 2, Vers 4. Wenn wir sagen, das ist so ein Beispiel, dein Wort hat Kraft und dein Wort, ich vertraue diesem Wort. Und wenn du das wortwörtlich hast niederschreiben lassen, dass du das möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis von deiner Wahrheit kommen, deiner Existenz, dann glaube ich deinem Wort und bete dieses Wort. Da kommen wir nachher in einem Unterpunkt nochmal genau drauf. Aber ich vertraue dem. Und so könnten wir an dieser Stelle und kannst du, ich kann also quasi in einer Lehre gar nicht alle Beispiele aufführen, die da möglich sind. Ihr sollt das entdecken, ihr sollt das selber sagen, Mensch, das ist eine Aussage, die passt auf die Situation. Das ist eine Aussage, die passt auf mich. Das ist etwas, Mensch, das hat ja Gott auch versprochen, also glaube ich dem. Also glaube ich dem, wenn ich das Wort immer wieder bete, glaube ich, dass sich das etwas verändert. Und das kannst du nur, das könnt ihr nur, wenn ihr euch absolut entscheidet, ich vertraue dem Wort und ich weiß, dass das Wort Kraft hat. Es hat in sich selbst die Kraft, etwas zu verändern. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir dem Wort vertrauen und damit umgehen und sagen, ja Herr, wenn meine Ideen, etwas zu erklären, zu Ende sind, mag das sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass du damit am Ende bist. Damit kommen wir etwas tiefer rein in den nächsten Punkt, was mit diesem Vertrauen in das Wort Gottes und das Anwenden des Wortes Gottes zu tun hat, dass wir das Wort Gottes, das niedergeschriebene Wort, bekennen, sprechen und proklamieren müssen. Das ist etwas, was eine praktische Geschichte ist mit dem Umgang, ja, was machen wir denn jetzt konkret? Wenn ich jetzt sage, ja, ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft, so wie es hier steht, es wird nicht leer zurückkommen, es wird durchführen, wozu Gott es gesandt hat, da kannst du beginnen, das Wort zu bekennen. Zu bekennen über dir. Ja, Herr, wenn geschrieben steht, ich bin gerecht, dann bin ich gerecht. Wenn geschrieben steht, dass du meine Sünden in die Tiefe des Meeres geworfen hast, dann hast du das getan. Auch wenn der Teufel mich wieder erinnert an das, was mir misslungen ist oder wo ich wirklich in Sünde gelebt hatte. All diese Dinge, ich bekenne das Wort. Wir reden uns nicht ein, ja, es wird schon gut gehen und ja, und da geht mir es mal nicht so gut, sondern wir sagen, es steht geschrieben. Wir hatten das am Anfang, beim letzten Mal hatte ich das gesagt, so hat Jesus reagiert. Und das hat was damit zu tun, wir bekennen das Wort, wir sprechen das Wort und proklamieren das Wort. Psalm 119, das ist ein genialer Psalm, der viel aussagt über das Wort Gottes und über den Umgang mit dem Wort Gottes. Ich denke, dass ich da auch nochmal auf einige Stellen eingehe von dem Psalm 119, aber hier nehme ich mal zwei Verse raus. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich will, Vers 15 dann aus dem 119. Psalm, ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Man kann diesen Vers 15 auch anders übersetzen. In der Luther-Übersetzung, wer eine Luther-Bibel hat, steht zum Beispiel drinne: ich will über deine Befehle reden. Also dieses Nachsinnen ist auch wirklich zu übersetzen, preisend reden oder singen. Das sind so Dinge, wie man das auch noch übersetzen kann. Warum ist das so wichtig, dass wir das Wort Gottes sprechen, bekennen oder proklamieren? Es ist so wichtig, weil das ausgesprochene Wort etwas mit mir macht. Weil das eben, wie ich das vor uns gesagt habe, aus der Jesaja-Stelle, es nicht leer zurückkommt. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott selbst dass er selbst die Welt geschaffen hat durch Worte. Das heißt, in den Worten liegt Kraft. Und in Worten ist auch Schöpferkraft. Und erst recht in den Worten, die er hat aufschreiben lassen. Da ist Schöpferkraft drin, um zu sagen, ja, wenn das so geschrieben ist, dann will ich deine Bestimmungen verkündigen. Es geht, wenn wir den Psalm 119, Vers 13 lesen, könnte man sich fragen, ja, wieso will ich denn mit meinen Lippen verkündigen die Bestimmungen deines Mundes? Ich meine, müssen wir Gott die Bibel vorlesen? Gott kennt ja sein Wort. Und das ist auch so ein Vers, den wir auch so schnell überlesen. Ja, mit meinen Lippen will ich die Bestimmungen deines Mundes verkündigen. Ja. Dahinter, jeder einzelne Vers im Wort Gottes hat einen speziellen Sinn. Es gibt nicht einen einzigen Vers, der so eine Art Füllvers ist oder der auch so eine Art, um mal zwei Abschnitte zu verbinden. Gott hat das aufschreiben lassen und hat das dem Psalmisten hier so ausdrücken lassen, weil Gott gesagt hat, wenn ihr das tut, wird es etwas ausrichten. Wenn ihr sagt, meine Bestimmung sind, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zerstört das die anderen Götter, es greift die anderen Götter neben Gott an, wenn ich sage, es steht geschrieben, das ist das, was ich ausspreche und ich sage, sprechen auch laut, laut aussprechen, weil wir befinden uns nicht alleine hier auf dieser Welt und es gibt auch nicht nur unsere sichtbaren Mitmenschen, es gibt in der Tat, das sagt auch das Wort, die unsichtbare Welt und auch der unsichtbaren Welt müssen wir Ansagen machen. Nun ist das für uns auch die unsichtbare Welt etwas, was wir nicht bis ins Letzte ergründen können. Und es gibt auch Stellen im Wort Gottes, wo uns gewarnt wird, zu weit zu gehen mit Dingen, ich kenne das aus verschiedenen solche Speziallehren, wo es dann mit dem geistlichen Kampf irgendwie ganz dramatisch zur Sache geht und wo ich sage, vorsichtig mit dem, was aus unserem Kopf entspringt. Aber mit dem, was aus dem Wort Gottes entspringt, das hat Kraft. Das hat Kraft. Und wenn wir sagen, ich bin der Herr dein Gott, du sollst und ich werde, und da komme ich dann auch nochmal noch drauf zurück, wie man Wort Gottes auch nicht verfälscht, aber bewusst persönlich anwendet. Da kann man das bekennen und wir sollen das bekennen und proklamieren gegen all diese Angriffe. Deswegen ist das so wichtig, weil es etwas macht mit uns, es baut unseren Glauben auf und es macht etwas mit den Leuten, um die es geht. Deswegen sollen wir es sprechen und laut ausrufen und in der unsichtbaren Welt auch dazu Gehör bringen. Ein weiterer Punkt, der da bei diesem ganzen Sprechen und Proklamieren damit zusammenhängt, damit gehe ich um mit dem Wort Gottes. Ich sage, ja, wenn ich etwas laut sage, dann muss ich mir mal einen kurzen Moment etwas mehr sagen, was sage ich denn jetzt hier? Dieses stille Mitgemurmel von Vater unser im Himmel, und da haben wir das schon 100.000 Mal, wir denken gar nicht mal drüber nach. Wir sollen darüber nachdenken, und wenn wir das laut aussprechen, dann begeben wir uns auf den Weg, dass wir etwas erkennen im Wort Gottes, dass wir da tiefer eintauchen. Und Gott möchte, dass wir zuerst, wenn wir sein Wort laut aussprechen, wenn wir Bibelverse herausnehmen, möchte er zuerst, dass wir da erkennen, was er eigentlich sagen möchte. Und er möchte, dass wir dann übereinstimmen mit seinem Wort. Und dann folgen erst die Taten. Das ist sehr wichtig. Mit diesem Ganzen, ich bekenne erstmal das Wort über mir. Ich bekenne, ja, ich bin geheilt durch Jesu Wunden. Da mache ich erst einmal das Wort Gottes, indem ich es ausspreche, mir zu eigen und sage, ja, das steht geschrieben und das gilt für mich und ich bin geheilt in deinen Wunden. Das ist das Wort Gottes. Damit drücke ich aus, ich stimme mit dir überein. Und wenn wir mit ihm übereinstimmen, dann werden wir dort Dinge erkennen und danach kommt dann auch die Dinge, wo uns Gott beauftragt und wo wir Dinge tun. Gott möchte nicht, dass wir nur Dinge übernehmen, die wir entweder gehört haben oder vielleicht auch mal so ein bisschen gelesen haben, weil es uns jemand gesagt hat, weil das, was wir nicht selber in unserem Herzen im tiefsten bejahen aus dem Wort Gottes, das wird zur Religion. Wenn wir es einfach nur stumpf übernehmen, wird es zur Religion, es wird zum Art Kadavergehorsam mit dem leichten Ausblick, wie komme ich da wieder raus. Ich möchte diese Behauptung untermauern an einem Beispiel. Zum Beispiel sagt das Wort Gottes etwas über das Geben des Zehnten. Das Wort Gottes ist ziemlich klar und deutlich, wie wir mit Geld umgehen sollen, welcher Teil dem Herrn gehört und dass wir, wenn wir das nicht tun, den Herrn berauben. Das ist das Wort Gottes. Und jetzt können wir in verschiedener Weise damit umgehen. Wir haben vom Hörensagen vielleicht hier und da was gehört. Und von diesem Zehnten, und das soll vielleicht ist das nur vom alten Bund und das ist gar nicht mal gültig für heute und das irgendwie, und da reicht es nicht, irgendwas zu übernehmen. Genauso reicht es, also eine Anti-Haltung zu übernehmen. Es reicht aber genauso wenig eine Zustimmung. Ja, wenn ich hier in die Gemeinde gehe, muss ich das ja bezahlen. Das ist sowas wie der Mitgliedsbeitrag und bleibt mir auch gar nichts übrig. Sondern wir sollen da hineingehen in das Wort Gottes. Wir sollen quasi lesen und nachforschen. Und wenn wir das tun, dann werden wir zum Beispiel bei diesem Thema merken, dass es überhaupt nichts mit dem Gesetz des Moses zu tun hat. Dass der Zehnte gar nicht daraus stammt, dass da schon viel eher da drauf, dass sich das Neue Testament wieder darauf bezieht. Also, ich will jetzt keine Lehre halten über den Zehnten, aber das ist so ein Beispiel, wie wir dann das Wort Gottes erst einmal erkennen müssen, was es denn sagt. Dann müssen wir wenn wir das lesen und aussprechen, sollen wir damit übereinstimmen und sagen, ja, also wenn das so ist, dann will ich dem Wort gehorsam sein. Und dann geht es da weiter, dass wir das auch proklamieren können und sagen, Herr, zu dem Zehnten, da ist ja nicht nur eine Forderung irgendwo aufgeschrieben, damit du irgendwie deine Anhänger, damit du die ein bisschen ausdeckeln kannst, sondern da ist ja, wenn ich das entdecke, eine ganze Menge Segen und Versprechungen mit dort hineingegeben, wo Gott gesagt, Mensch, prüft mich mal, das ist die sicherste Bank, um euch vor Not zu bewahren. Und dann können wir das proklamieren und sagen, Herr, es steht geschrieben, dass du mein Versorger bist. Und ich bin gehorsam deinem Wort und du wirst mich versorgen. Und so funktioniert das mit dem Bekennen, mit dem Sprechen, mit dem Proklamieren. Und wenn wir dann etwas aus dem Wort Gottes erkannt haben und es uns in unser Herz gefallen ist, wo wir sagen, ja, das ist richtig, dann kann uns das auch keiner mehr ausreden. Also das Thema Zehnten ist bei mir so etwas, ja, und wie lange ist es jetzt her, wo wir das machen? Also das ist ja ewig, also wir waren 14 in den Gebetskreis, wo wir angefangen haben, über das danach zu denken, vielleicht haben wir es bloß nachgemacht oder so, ich weiß es nicht.
Sag mal 30 Jahre.
30 Jahre, ja, grob 30 Jahre. Und ich habe in den 30 Jahren Geben des Zehntens, obwohl sich das Geben des Zehntens bei uns auch verändert hat, die ganzen Geschichten, ist es nur brutto, ist es netto und was auch immer, das hat auch mal Bewegung drin. Aber ich kann sagen, nach 30 Jahren, Gott hat uns genial versorgt. Und Gott hat uns nie es an etwas fehlen lassen. Und das sind Dinge, wo ich sage, also nach 30 Jahren regelmäßig 10% deines Gehaltes wegzugeben, kann ich sagen, unsere Familie lebt seit, also wir vorher schon, wo es noch nicht Familie war und dann später als Familie, eine sechsköpfige Familie, du kommst mit 90% deines Gehaltes plus Gottes Segen bombig aus. Und ich behaupte, dass du mit 100% deines Gehaltes Mühe hast, nicht in die roten Zahlen zu kommen, wenn dir der Segen Gottes fehlt. Und das sind Dinge, die kommen aus dem Wort. Und damit hängt das zusammen, dass wir sagen, ja, ich bin gehorsam dem Wort. Ich tue, was das Wort sagt. Und das wird sich in meinem Leben auswirken. Ein weiterer Vers noch, der das nochmal unterstreicht, auch in einer anderen Form, dass das Wort Gottes etwas mit uns macht, wenn wir es anschauen. Es ist ein Vers, der auch im 2. Korinther 3, Vers 18 auch oft genommen wird für das ganze Thema Anbetung. Ich lese dir mal vor, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was sagt die Bibelstelle aus? Die Bibelstelle sagt aus, dass wenn wir den Herrn anschauen, werden wir verwandelt. Und das ist eine Bibelstelle, die durchaus auch ihre Berechtigung hat, in dem ganzen Thematik Lobpreis und Anbetung im Gebet den Herrn anzuschauen. Aber da der Herr sich ja nicht auseinandernehmen lässt, da ist ja nicht mal irgendwie für den einen Bereich ist er nur im Lobpreis erreichbar und für den anderen Bereich nur beim Bibellesen erreichbar, sondern Gott ist ja in sich, ihn kann man ja nicht auseinandernehmen. Und das heißt also, wenn du Wort Gottes liest, ist das genauso eine Form von dem Herrn anzuschauen, weil es sein inspiriertes Wort ist. Also eine andere Form, wie das eine ist Anbetung und Lobpreis, aber auch das Lesen im Wort Gottes ist eine Form, den Herrn anzuschauen. Herr, wie bist du? Herr, was möchtest du? Herr, was hast du für mich? Wenn ich ihn anschauen will, kann ich das machen, indem ich das Wort Gottes lese. Und da können wir uns berufen oder können wir sehen, dass diese Stelle 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wenn ich das tue, werde ich verwandelt. Und zwar verwandelt hin in sein Bild, in seine Art, so wie wir auch aufgefordert sind, dass wir ihm ähnlich werden sollen. Also das hat etwas zu tun, in dem Herrn anschauen, auch das Wort anschauen, indem ich es bekenne, indem ich es spreche, indem ich es proklamiere. Diese ganzen Geschichten werden mich verändern und wird etwas mit uns tun und wird auch etwas mit den Situationen tun, in denen wir stehen. Eine ganz, ganz wichtige Grundbasis, was es mit uns tut, wenn wir auf diese Art mit dem Wort Gottes umgehen. Es wird eine nachhaltige Auswirkung haben auf deinen Glauben oder auf das Gebiet, wo du schnell in Unglauben fällst. Das Thema Unglauben, das ist ein beliebtes Ding vom Teufel. Er kommt da mit Zweifeln, mit Unsicherheit und mit Hinterfragungen. Und gegen Unglauben hilft, das Wort Gottes zu kennen. Und dann das Wort Gottes zu sprechen und zu proklamieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn wir ihn so anschauen, wird mein Glaube gestärkt. Eine weitere Geschichte, die dieser Art, mit dem Wort Gottes umzugehen und das zu sprechen und zu proklamieren, was es mit mir macht, es hilft mir gegen falsche Gedanken. Es ist auch so eine beliebte Geschichte, dass der Teufel uns verstricken will in komplizierte Gedankengebäude, in Gedanken der Minderwertigkeit, der Ablehnung, des Zweifels und so weiter. Und das Wort Gottes sagt, könnt ihr euch aufschreiben, habe ich jetzt hier nicht rausgezogen, diese Bibelstelle, aber 2. Korinther 10, Vers 5 ist so eine Paradestelle, dass wir diese falschen Gedanken, die sich gegen die Wahrheit Gottes, gegen die Erkenntnis Gottes erheben, dass wir die niederreißen. Also da steht nicht nur, dass wir dagegen aufstehen sollen, da steht niederreißen. Also das ist, wenn man das im Urtext noch richtig übersetzt, das ist also die stärkste Form von einfach platt machen, einfach runterreißen. Und ich kann oft nicht meine eigenen Gedanken, manchmal kann ich mich nicht erwehren meiner Gedanken. Ich bin halt, ja, bei mir reicht's nie und ich kann nicht so gut predigen wie meine anderen Brüder oder ich bin nicht so gut oder ich mach das nicht. Und manchmal kommen diese Gedanken und du steckst in dieser Mühle drin wie gefangen. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes, wo wir sagen, wir reißen jetzt diese Gedanken nieder. Und Gott kann durch mich etwas tun. Und Gott liebt mich und Gott tut etwas und was du alles auch immer findest. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es ist wichtig, dass wir in verschiedene Situationen des Lebens, unseres Lebens, verschiedene Situationen das Wort Gottes hineinsprechen. Weil in viele Male deckt sich das, was Wahrheit ist und was Gott will, deckt sich nicht mit dem, was wir gerade erleben und sehen. Ich möchte dazu ein ganz starkes Beispiel aus unserer jüngsten Vergangenheit bringen. Ich habe das mir heute fiel mir das nochmal ein und habe das dann nochmal nachgeschaut. Das sind sogar noch meine Notizen in der Bibel, meine Bleistiftnotizen, wann wir das erste Mal gebetet haben. Ein Beispiel, wo wir Wort Gottes gebetet haben, was wortwörtlich eingetroffen ist. Wo ich dachte, heute, da ist mir heute noch einmal kalt den Rücken runtergelaufen, ich bald Gänsehaut bekommen. Wir haben vor vielen Jahren dieses Grundstück hier, das ist jetzt 6, 7 Jahre her, wo wir hier sind, hier gemietet, hier reingekommen sind, aber auf jeden Fall schon ziemlich Zeit, also in diesen Zeiten, wir haben sogar 9 jetzt. Und seitdem gibt es die konkrete Prophetie, dass Gott uns das hier geben will. Und wir haben ein Stück gesehen, wie so ein verheißenes Land. Gott will uns das hier geben. Und eines Tages werden wir es kaufen können. Wir konnten es damals gar nicht richtig glauben, weil was hier alles steht und die Größe des Grundstücks Hilfe. Nach einer gewissen Zeit, so 2008 rum, ging das los, dass dies konkretere Formen annahm. Und wir gesagt haben, wir glauben, dass Gott hier uns das geben wird. Und wo wir da die konkreteren Entschlüsse gefasst haben, sagen, die Zeit reift ran, dass Gott uns das geben will. Als wir so 2008, dann bis Ende 2009, als diese Zeit so waren, es ging erst noch los, dass wir noch mehr mieten wollten und dann gemerkt haben, eigentlich macht das gar nicht Sinn, eigentlich kommt die Zeit ran, wo wir es kaufen müssen. Gerade zu dieser Zeit standen die Widerstände auf, dass verschiedene Umstände und verschiedene Leute hier im Umfeld, die Ex-Besitzer und alles da getan haben, dass wir das auf keinen Fall bekommen. Und was wir in Realität gesehen haben, war, es scheint nicht möglich zu sein. Wir haben Widerstände wahrgenommen, wir haben Intrigen wahrgenommen, Hintergehungen und so weiter, wo wir gesagt haben, also Hilfe, was soll hier werden? Und ich erinnere mich noch gut und habe das heute bestätigt gefunden in meiner eigenen Bibel durch eine Bleistiftnotiz mit einem Datum dran, dass wir den ziemlich zeitig diesen Psalm 37 bekommen haben. Ja, ne? Ja. Und wir haben sehr oft, und wer auch länger schon ein bisschen mit uns geht, haben wir in Gemeindegebeten sehr oft den Psalm 37 gebetet. Wir haben gesagt, das ist das Wort Gottes und Gott wird für uns streiten und Gott wird das machen. Und heute habe ich den nochmal so ein Stück überflogen und da habe ich etwas gelesen, was wir schon in 2009 gebetet haben. Der 10. Vers im Psalm 37 steht, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Und wir haben dieses Wort im Glauben ausgesprochen. Und es gab eine Menge Gottlose, die auch hier gewohnt haben und die nicht wollten, dass wir das bekommen. Und wir haben, ich sage mal, knapp über 2 Jahre das Wort Gottes den Umständen entgegengestellt und haben gesagt, dein Wort sagt noch eine kurze Zeit und der Gottlose wird nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Und ich bin selber Zeuge, ich habe das selber 2 Jahre gebetet und ich habe selber bin selber mit Zeuge gewesen, dass wir hier den Briefkasten der vor uns wohnenden Leute abgeschraubt haben. Die Wohnung, die Leute hier hatten, ist nicht mehr da. Und ich selber habe hier auf dem Grundstück vom Postboten die Frage bekommen, wo wohnt denn doch so und so, da hat er hier die vielen Jahre gewohnt. Und seine Wohnung ist nicht mehr hier. Wortwörtlich ist das eingetreten, dass er nicht mehr hier wohnt und das hat Gott dafür gesorgt. Und so funktioniert das Sprechen und das Proklamieren des Wortes Gottes. Und wir müssen diesem Wort vertrauen. Und ich, wo ich das heute gelesen habe, das gibt es gar nicht. Seine Wohnung ist nicht mehr hier. Der Briefkasten ist abgeschraubt und...
Ich kann einen Einwurf machen. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Da Vers 11 dann. Die Wohnungen sind jetzt zurzeit Kinderräume. Ja. Das ist nicht gewaltig. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Ich meine, das ist eine Übergangsphase, aber das ist krass.
Ja. Total krass. Also das hat mir gezeigt, dass ich kann dir wirklich sagen, ich weiß, von was ich rede. Das Wort Gottes bekennen, sprechen und proklamieren. Es wird etwas ausrichten. Und deswegen sagen wir, bitte macht das. Bitte macht euch das zu eurem Alltag. Macht euch das zu einer Angewohnheit, dass wir das Wort Gottes proklamieren, sprechen und sagen, es steht geschrieben. Und wir berufen uns darauf. Der nächste Punkt, der wichtig und sehr hilfreich ist in dem Umgang mit dem Wort Gottes, ist, bete das Wort. Wir kennen diese Aufforderung, dass wir alle Zeit beten sollen. Und wir kennen das auch, dass uns oftmals die Worte ausgehen. Und dass wir manchmal gar nicht mehr richtig wissen, wie wir beten sollen und was wir beten sollen. Und wir wissen, dass unsere Bittgebete meistens stark sind und alles andere manchmal ein bisschen nicht so ist. Ein ganz wichtiger Punkt, was unser Gebetsleben, was dein Gebetsleben verändern kann, ist, dass wir das Wort beten. Also wirklich das Wort, was wir lesen. Dass wir es nicht nur laut lesen, sondern dass wir es als ein Gebet sprechen. Das Wort Gottes soll zum einen, ist es für uns beim Beten erst einmal generell, als der ganze Inhalt des Wortes Gottes ist für uns ein Wegweiser. Es ist erst einmal ein Wegweiser für unsere ganzen Gebete. Wenn wir das in Ruhe studieren, was das Wort Gottes sagt über das Beten, werden wir herausfinden, dass es sich positioniert zum Danken, zum Anbeten, wie wir bitten sollen, flehen, anbefehlen. Also das ist eine Lehre für sich. Die wird noch kommen, wie das im Gebet richtig umzusetzen. Aber worauf es mir heute ankommt, das Wort selbst. Wenn da steht, ich danke dir alle Zeit, weil du groß bist, dann kannst du das als Gebet dem Herrn sagen. Dann kann das so sein oder was auch immer, zu welchem Thema du beten willst. Auch bezüglich des Inhaltes macht es Sinn, dass wir das Wort Gottes und die Schrift kennen und dass wir gemäß der Schrift beten. Es ist so, dass es leider zu beklagen gilt, dass es Gebete gibt von Heiligen, die machen keinen Sinn. Die sind einfach, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn du in einen Dieselmotor Benzin reinschüttest, weil das entgegen der Gebrauchsanweisung ist und das würde dich nicht vorwärts bringen. Du kannst das machen. Du kannst also deinen Diesel volltanken mit Benzin, aber du wirst nicht vom Fleck kommen. Und es wird einen Schaden geben. Und genauso ist das mit dem Gebet. Wir kommen mit den Gebeten nur vorwärts, wenn wir gemäß dem Wort Gottes beten. Und es gibt Dinge, und das sind, also ein ganz großes Paradebeispiel ist eben zum Beispiel das Thema Taufe oder solche Geschichten. Da werden Sachen gebetet, die sind, Das geht nicht, weil wenn man dann betet, ich bete, dass da wieder zur Erkenntnis kommt, der hat sich jetzt nochmal taufen lassen und Herr, ich bete, dass er da Buße tut und wieder umkehrt. Ich kenne solche Gebete, ich kenne das aus der Zeit, wo wir in diesem Zwiespalt standen, diese Offenbarung vom Herrn bekommen hatten und dann auch in den Kreisen unserer ehemaligen Gemeinde da noch waren. Und ich wusste von solchen Gebeten. Und ich sage, das widerspricht dem Wort Gottes. Und das macht keinen Sinn. Auch andere Dinge, andere Gebete zum Thema Vergebung oder irgendetwas, es macht keinen Sinn zu beten, dass meine Frau zur Vernunft kommen soll und das Wort Gottes sagt, liebe deine Frau und vergebe ihr oder irgendetwas. Also ich muss das abgleichen mit dem Wort Gottes. Was ist meine Aufgabe als Mann? Und dann kann ich nicht beten, bring meine Frau zur Vernunft, weil er will erstmal mich zur Vernunft bringen und sagen, Mensch, wie wär's denn mal, dass du deine Frau in Barmherzigkeit annimmst, so wie sie ist, und ihr vergibst. Also das meine ich, da gibt es also Gebete, die nicht gemäß dem Wort Gottes sind und die kannst du auch knicken. Die bringen nichts. Deswegen ist es, wenn wir das Wort beten, ist es zum einen der Wegweiser für uns, die Richtlinie, wie wir beten sollen. Und es ist auch bezüglich des Inhaltes, sollen wir das beten, was das Wort Gottes sagt. Und wenn das Wort Gottes sagt, dass wir durch manche Drangsal gehen, dann gehen wir durch manche Drangsal und durch manche Anfechtung. Und dann macht das nicht viel Sinn zu sagen, Herr, nimm alle Drangsal weg, sondern Herr, gib uns die Kraft, dass wir da durchkommen, so wie sich das gehört, wie ein Jünger Jesu da im Glauben die Dinge bewältigt. Das sind solche Geschichten. Ich möchte auch hier an dieser Stelle wieder ein Beispiel geben, wie ihr das machen könnt, wie wir Wort Gottes beten, das Wort Gottes beten und dann auch persönlich auf uns anwenden. Was wir in unserer Gemeinde sehr gerne beten und immer auch, ich sage mal, grob 80% unserer Leute auch in der Bibel haben als einen kleinen Abdruck, sind die sogenannten apostolischen Gebete oder einige von denen, die wir im Epheserbrief oder Kolosserbrief finden. Das sind Gebete, die etwas von unseren Grundlagen des Glaubens, das Allerwichtigste, was wir wissen müssen, damit wir beten, dass wir den Herrn erkennen. Und das sind solche Geschichten. Und ich lese mal euch dieses, ich nehme mal zum Beispiel das Epheser 1, 17 bis 19. Das ist ein Gebet, was du direkt beten kannst, erstmal so, wie es geschrieben steht. So ist uns das vorgelegt, Epheser 1, 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Also hier haben wir ein Beispiel eines im Wort Gottes niedergeschriebenen Gebetes, was du eins zu eins beten kannst. Und ich möchte dir anhand dieses Gebetes noch einen Tipp geben, was du tun kannst. Du kannst, und ich mache das selber auch oft, du kannst dieses Gebet auf dich persönlich beziehen. Dann wird es noch aussagekräftiger für das, was das Wort Gottes mit dir machen soll. Das war jetzt ein Gebet, das war in der Mehrzahl geschrieben und das trifft auf uns alle zu. Und es ist nicht verkehrt, wenn wir das Wort Gottes auch in der Einzahl grammatikalisch umformulieren, damit wir merken, dass es auch auf mich persönlich eine Wirkung erzielen soll. Und damit auch das tut, wie ich das in den Punkten vorher angeführt habe. Und da könnte das in etwa so heißen, dieses Gebet gebetet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, mir den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ich ihn immer besser kennenlerne. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Herr, gebe mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ich dich immer besser kennenlerne. Das ist außer der grammatikalischen Umstellung wortwörtlich das, was das Wort Gottes sagt. Herr, öffne mir die Augen des Herzens, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung Gott mir gegeben hat, als er mich berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für mich bereithält, der ich zu deinem heiligen Volk gehöre. Und was für eine überwältigend große Kraft er bei mir als Glaubenden am Werk ist. Also an so einer Stelle könnt ihr testen, wie viel Kraft das Wort Gottes hat. Wenn du dieses Gebet dir angewöhnst, regelmäßig zu beten, wird es etwas bewirken, hinsichtlich genau der Dinge, die da niedergeschrieben sind. Zum Thema, ihn kennenzulernen, Offenbarung und Weisheit zu bekommen. Eine Sicherheit zu bekommen, wie überwältigend groß seine Kraft ist, die er da anwendet, um euch zu helfen, um mit euch auf dem Weg zu sein. Also das ist eine ganz wichtige Komponente unseres Glaubenslebens, dass wir das Wort beten. Wenn wir das Wort selbst beten, so wie wir das jetzt hier Epheser 1 gemacht haben oder Kolosser 1, 9 bis 13, es sind auch noch andere Stellen, wo du das genauso machen kannst und du findest im Wort Gottes noch vieles mehr. Die Psalmen kannst du so beten, das ist reichhaltig ohne Ende. Das Wort Gottes wirklich zu beten, bewahrt uns erstmal ganz praktisch vor falschen Gebeten. Wenn ich das Wort Gottes bete, kann ich erstmal nichts Falsches beten. Das ist erstmal eine ganz wichtige Geschichte, weil wir uns auch bei dem Gebet, das werden wir vielleicht bei der anderen Lehre über Gebet nochmal genauer drauf eingehen, aber diese ganze Thematik seelische Gebete, was aus meinem Wollen, aus meiner Seele, aus meinem Verletztsein herauskommt und was ich dann glaube, als Gebet zum Herrn zu bringen und so weiter und wo aus den seelischen Gebeten dann auch Manipulationen und verschiedene andere Sachen herauskommen. Also das Wort Gottes zu beten, bewahrt mich vor solchen Irrwegen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, das Wort Gottes zu beten, hilft uns, wenn wir nicht wissen, was oder wie wir beten sollen. Ich manchmal am Ende bin und gar nicht mehr weiß und ich vielleicht ein bisschen down bin, dann kann ich mir verschiedene Parade Psalmen, die ich so ein bisschen, die mir gefallen, die ich mir vielleicht angeeignet habe oder wo mein Lesezeichen drin steckt und dann bete ich, Herr, du bist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Was Besseres muss dir dann auch nicht einfallen, weil das ist das Beste, was du beten kannst. Ja? Und ich werde gepflanzt sein als ein Baum an frischen Wassern, das sagt dein Wort, und dann bete ich das. Herr, das ist das, was du gesagt hast. Und wenn du dich einsam fühlst, weil du sagst, der Mensch, bin ich der Einzige, der das so sieht, und jetzt kehren sie mir alle in den Rücken, und die sagen alle, ich werde es übertreiben und so weiter, und dann bete ich, Herr, ich will nicht sitzen im Kreise der Spötter. Und all diese Bibelverse, dann werde ich das beten. Dann sagen, ich halte mich fest an dir. Okay, bete das Wort. Ein weiterer Punkt, baue deinen Glauben an das Wort. An das Wort, auf das Wort. Dein Glauben hat was damit zu tun. Wenn du deinen Glauben baust, wenn du deinen Glauben aufbaust, muss das was damit zu tun haben, dass du das ganz nah an das Wort Gottes baust. Du kannst auch sagen, baue es auf das Wort Gottes, das ist genauso, das meint von meiner Seite auch auf das. Aber da muss es eine Verbindung geben zum Wort und meinem Glauben. Weil Glauben, wenn wir es wörtlich übersetzen aus dem Griechischen, heißt Glauben nichts anderes wie, ich habe eine Erkenntnis von, Glauben heißt Erkenntnis von, Überzeugung von, Zustimmung zu oder Vertrauen auf. Und wenn ich etwas erkennen soll, dann meint das zuallererst auch aus dem Wort Gottes. Wenn ich etwas von etwas überzeugt sein soll, ich bin überzeugt, dass das Wort Gottes richtig ist. Und das macht meinen Glauben aus. Deswegen bin ich ein Gläubiger, weil ich überzeugt bin von dem, was niedergeschrieben steht. Und darauf baue ich meinen Glauben. Deswegen baue ich meinen Glauben an das Wort Gottes. weil ich dem zustimme, was ich lese. Deswegen glaube ich dem. Und weil ich dem vertraue. Das steckt in dem Wort Glauben. Immer, wenn wir im Bibelvers lesen, wo das Wort Glauben drin steht, kannst du diese Worte einsetzen. Der Gläubige vertraut, der stimmt zu dem, was Gott geschrieben hat. Judas 20 steht, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und dich auf dem allerheiligsten Glauben zu erbauen, meint auf dem Glaubensgut, das dem Gläubigen in der Heiligen Schrift durch die Apostel und die Propheten niedergeschrieben und überliefert wurde. Das ist das, worauf sich Judas in dieser Stelle bezieht. Ihr könnt das durch, wenn ihr da in der Bibel forscht, könnt ihr diese Parallelstellen da ermitteln und könnt sehen, dass er das damit meint. Dieses Glaubensgut, was wir ermittelt, übermittelt bekommen haben von den Propheten, von Gott, da sollen wir unseren Glauben, darauf sollen wir uns erbauen. Das soll uns fest stehen lassen. Weil das geschriebene Wort muss für unser Leben eine Orientierung sein. Das ist keine Beigabe, so nebenbei ein intellektuelles, interessantes Buch, was man mal lesen kann, wo man auch mal eine gute Idee herausfischen kann, sondern das geschriebene Wort muss die Orientierung und der Maßstab für unser Leben sein. Das heißt, ich baue meinen Glauben an das Wort Gottes ran. Mein Glauben und das geschriebene Wort Gottes, das ist, sag ich mal, ein und dasselbe. Das kann ich nicht auseinandernehmen, weil ich glaube das, was geschrieben ist. Und leider ist es eben heutzutage so, dass viele sogenannte Gläubige unterwegs sind, die erklären mit 100.000 intellektuellen Worten, dass man das alles nicht so machen muss, wie das in der Bibel steht. Und das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Das heißt, glaube, was geschrieben steht. Im 1. Timotheus sagt Paulus, schreibt er ja den Brief an seinen Freund Timotheus und an seinen Jünger. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. 1. Timotheus 4, Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. In der NGÜ, die ich immer mal gerne zu Rate ziehe, weil die ein sehr gutes, einfaches, verständliches Deutsch hat, die übersetzt das, glaubwürdig ist das Wort, das vollste Zustimmung verdient. Das ist das, was wir mit dem Wort Gottes machen sollen. Vollste Zustimmung. Und dann möchte ich euch noch einen wichtigen Vers nennen, der zusammenkommt mit dem Thema Glaube. Was hat unser Glaube und unsere Wachsen, unser Aufbauen unseres Glaubens mit dem Wort Gottes zu tun? Weil gemäß Römer 10, Vers 17 kommt unser Glaube, also unsere Überzeugung, was ich gesagt habe, unsere Erkenntnis, unsere Zustimmung, unser Vertrauen, kommt aus der Verkündigung, wirklich aus dem Gehörten. Und die Verkündigung oder die Lehre kommt aus dem Wort Gottes. Das ist der Vers, der das nochmal wirklich diese Brücke bringt, dass unser Glauben was mit dem Wort Gottes, weil aus dem Wort Gottes heraus, so steht es geschrieben, und aus dem Wort Gottes habe ich es gehört, und das ist die Grundlage für meinen Glauben. Und das heißt, ohne Wort Gottes gibt es auch keinen Glauben. Das ist das, was Römer 10, Vers 17 sagt. Daher kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Also nicht aus irgendeiner Verkündigung, nicht aus irgendeiner rhetorischen Rede, sondern aus dem, was aus dem Wort Gottes kommt. Daraus kommt Glaube. Und wenn du sagst, ich habe zu wenig Glauben, dann hast du zu wenig Wort. Dann liest du zu wenig im Wort, ich kann das aber nicht glauben. Wenn du das nicht glauben kannst, dann kannst du wahrscheinlich auch dir deine Zeit nicht einteilen, um Bibel zu lesen. Oder hast du deine Zeit nicht gut eingeteilt oder was auch immer. Man kann glauben, wenn man das Wort ernst nimmt, dann kommt auch der Glaube. Wenn man in dem Wort liest, weil niedergeschrieben steht, Römer 10, Vers 17, dass das so ist. Wie baue ich meinen Glauben an das Wort? Und da komme ich nochmal auf diesen Psalm 119 zurück, nur ein Auszug, die Verse 9 bis 16. Unser Glauben heißt ja, das ist unser Lebensweg. Unser Glauben ist ja nicht irgendwie etwas, wo man sagt, das ist so ein bisschen was, wo ich dann eigentlich lebe ich mein Leben und so zwischendrin bin ich ein bisschen Oh, habe ich doch noch so ein Sahnehäubchen. Sondern unser Glauben ist unser Leben. Das ist das, was ich eigentlich bin. Was ich tue oder was ich lasse, was mich bewegt, was mich anspornt, wo ich hin will, wo meine Ziele sind, wo meine Motivationen sind. All das ist mein Leben, ist mein Glaube, weil ich das aufgebaut habe auf das, was hier im Wort steht. Und wir lesen hier in dem Psalm 119 ab Vers 9, wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Ja, wie kann ich denn das machen, als junger Mensch und auch als etwas älterer Mensch, wie auch immer? Wie kann ich denn meinen Lebensweg frei von Schuld halten, indem er sich nach dem Wort des Herrn richtet? Das ist also ganz einfach. Das ist also nicht groß mit einem Haufen Griechisch und ein Hebräisch-Studium herauszufinden, sondern du musst es einfach nur lesen und sagen, aha, wenn ich also meinen Lebensweg frei von Schuld halten will, dann muss ich mich nach deinem Wort herrichten. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du dem Herrn wirklich von ganzem Herzen suchst, wenn du das wirklich ernst meinst, dann wirst du automatisch auf den Punkt kommen, ich habe lieb die Gebote und die Gesetze deines Hauses, das, was du niedergeschrieben hast. Das sagt hier dieser Vers aus. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen sei der Herr, lehre du mich, deine Bestimmungen zu folgen. Und wo kommen die Bestimmungen her? Da kommt die Bestimmung von Gott, kommt nicht als Zettel vom Himmel, sondern die sind im Wort Gottes niedergeschrieben. Dort stehen seine Bestimmungen. Und lehre mich, die zu folgen. Ich selbst will weiter erzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugt hast, im Wort Gottes. Und darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Also mir geht's so. Mir geht es so. Ich bin mit dem Weg, den ich mit Gott gehe, glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Sicherlich mag ich auch verschiedene Dinge. Ich habe auch ein Hobby und ich mag auch ein schönes Auto und ich bin da auch ganz, ganz normaler Mensch. Aber darüber hinaus, über die schönen Dinge des Lebens, die Gott auch will, dass wir die genießen sollen, weiß ich, also lieber gebe ich alles andere her, als dass ich Gott hergebe. Das ist mein Ziel, das ist meine Bestimmung und das geht auch ewig. Ein neues Auto ist unter Umständen an der nächsten Kreuzung kaputt. Aber Gott ist nicht kaputt. Das ist ein Riesenunterschied. Gern denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Das heißt, ich baue meinen Glauben an das Wort Gottes. Mein Glaube und das Wort Gottes, das ist eins. Ich habe große Freude an deinen Bestimmungen und dein Wort will ich niemals vergessen. Also, merkt euch, schreibt euch das auf euer Herz. Unser Glauben und unser Umgang mit dem Wort Gottes, das ist nicht zu trennen. Das hat ganz sehr was damit zu tun. Das ist nicht die Lehre über Glauben und das ist die Lehre über das Wort. Das gehört zusammen. Weil mein Glaube kommt aus dem Wort, aus dem, was ich lese und mir auch selbst vorspreche, proklamiere und so weiter. Ein wichtiger Punkt, der oft unterlassen wird im Umgang mit dem Wort Gottes, und der ist sehr kritisch, weil er uns sehr herausfordert, lasse dich vom Wort Gottes richten. Wir wissen, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Und ich halte es für sehr klug, wenn wir diesem Urteil dahingehend etwas vorwegnehmen, indem wir jetzt schon sagen, ich nehme dieses Wort als ein Richter für mein Handeln und für mein Denken in meinem Leben, damit es nicht dann erst gerichtet werden muss, wenn ich es nicht mehr ändern kann. Weil dann gibt es ein Urteil. Jetzt gibt es noch kein Urteil. Jetzt kann ich mich vom Wort Gottes richten lassen und kann sagen, Herr, okay, ich lasse das, ich mache das so, wie du es geschrieben hast. Wenn wir einmal vor dem großen Thron stehen, ist das mit dem, ich lasse das jetzt, ich mache es anders, vorbei. Dann ist das Geschichte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch zulassen müssen, dass das Wort Gottes uns richtet. Das heißt, ich vergleiche meine Meinung und mein Handeln mit dem geschriebenen Wort. Was sehr wichtig ist, wenn ich das tue, das Wort Gottes richten lasse, es ist wichtig für mich selbst, weil es deckt Dinge des Unterbewusstseins auf. Also es gibt erstmal einen Riesenbereich, wo wir vielleicht außerhalb vom Maßstab des Wortes Gottes sind, wo wir in Sünde sind und wo wir gemäß dem Wort Gottes vom Wort Gottes herausgefordert sind, etwas zu ändern. Aber es gibt auch Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind. Und da ist es sehr hilfreich, das Wort Gottes zu beten, damit das Wort Gottes etwas in mir verändern kann. Psalm 139 steht, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf einem ewigen Weg. Also ich selber habe diesen Psalm auch in meinem Leben oft gebetet, und ich muss sagen, das ist äußerst gefährlich, das so zu beten, weil Gott zeigt dir dann auch was. Erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz und prüfe mich, wie ich es meine. Aber was ich weiß, wenn Gott mir Dinge zeigt, die zu verändern sind, tut er das, weil er es gut mit mir meint. Weitere Verse, die du lesen kannst, wo du sagst, ja, das zeigt mir, dass das Wort Gottes, dass der Herr mich prüfen will durch das Wort Gottes, Psalm 26, Vers 2. Oder auch Hebräer 4, Vers 12. Das ist eine ganz bekannte Stelle. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark und als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es gibt Gesinnungen in unserem Herzen, da muss das Wort Gottes uns richten. Sagen, das sind falsche Gedanken und das sind richtige Gedanken. Und das können Gedanken über uns selbst sein, das können Gedanken über unsere Mitmenschen, über unsere Geschwister sein, das können Gedanken über unsere Lebenssituationen sein. Wir brauchen es, dass das Wort Gottes das auseinander trennt. Die NGÜ übersetzt diesen... Ja, das ist wahr, genau. Die NGÜ übersetzt diesen Vers aus Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ja, also das ist mir wichtig und denke, gehört zu diesem Thema absolut dazu und gehört noch ran, dass das Wort Gottes durch seine Aussagen, dass wir das als gültig erklären und damit für uns ein Richter sein kann. Wenn etwas zu verändern ist, dann richten wir uns nach dem Wort Gottes. Das ist der Wille Gottes und das bringt Segen. Und nicht wir bleiben, wie wir sind, und dann müssen wir halt das Wort Gottes passend machen, indem wir erklären, dass es vor 2000 Jahren geschrieben wurde und heute nicht mehr zeitgemäß ist. Das wird uns keinen Segen bringen. Das meine ich damit, das meint das Wort Gottes, dass wir uns vom Wort Gottes in unseren Handlungen, in unseren Denkweisen richten lassen sollen. Wir verbinden uns mit dem Wort und machen die Aussagen des Wortes zu unseren Aussagen. Dann gibt es noch einen kleinen Punkt, auf den möchte ich nicht intensiv noch eingehen, weil das vielleicht dann auch was Weiterführendes ist, aber es hängt halt auch ganz stark mit dem Wort zusammen und betrifft vielleicht jetzt manche jetzt noch nicht und die werden da hineinwachsen, aber auch ganz wichtig ist mit dem Wort, der Umgang mit dem Wort ist dieser Bibelvers, predige das Wort. Wenn wir mit dem Wort Umgang haben und auch dann diese Bibelstellen lesen, dass wir geschickt sind in alle Welt, dass wir Leute zu Jüngern machen sollen, dass wir Zeugnis sein sollen und alles, was sollen wir denn da erzählen? Was erzählen wir denn da? Und wir sollen, wenn wir etwas predigen, wenn wir das weitererzählen, sollen wir das Wort predigen, so wie das Wort steht. Also keine ausgefeilte Reden drumherum, sondern das Wort, wie es steht. Predige das Wort, sagt, fordert Paulus den Timotheus auf, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn, das sind ganz interessante Verse, die damit zusammenhängen. Denn es wird eine Zeit sein, es wird eine Zeit geben, da die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen. Und ich glaube, das haben wir teilweise schon auch miterlebt, wie Menschen aufbegehren und sagen, diese gesunde Lehre, ihr habt doch eine Meise, das geht doch gar nicht so, das können wir so nicht sehen. Die Menschen werden die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. So eine Zeit wird es geben und ich glaube, die Zeit ist angebrochen. In der Zeit leben wir, wo die Menschen die gesunde Lehre gemäß dem Wort Gottes nicht mehr ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen, weil es in ihren Ohren kitzelt. Das sagt zu viel. Ich will die Lehren hören, die mich so sein lassen, wie ich bin, wo ich meinen eigenen Willen weiter durchsetzen kann. Das ist angenehm und alles ist lieb und alles ist schön und diese Lehren werden, ja, das ist gut. Aber das, was ihr sagt nach dem Wort, und deswegen sagt Paulus zu Timotheus und sage ich quasi zu euch, wenn ihr aufgefordert seid, wenn ihr da hineinwachst und wenn irgendjemand euch herausfordert, wenn ihr was predigt, dann das Wort. Die Bibelstelle ist im 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Ihr aber, oder du aber, so sagt es der Paulus an den Timotheus, sei nüchtern, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten und vollbringe deinen Dienst. Ja, das ist so wichtig, damit wir uns eben nicht von der Wahrheit abkehren, sondern bei der Wahrheit, beim Wort bleiben. Und unsere Theologie kommt eben nicht aus unserer Erfahrung, sondern aus dem Wort Gottes. Was wir hier drin lesen, das geben wir weiter. Das ist im Kernsatz das gesagt, predige das Wort, so wie es steht, das, was wir hier lesen. Dann möchte ich noch einen Hinweis geben am Ende dieser Lehre. Es gibt auch noch so eine Art Herangehensweise und so eine Geschichte, die es manchmal schwer macht, auch in verschiedenen Diskussionen mit Leuten, die picken dann das heraus, aber wenn du das so wörtlich nimmst, dann musst du das, wenn du das wörtlich nimmst, musst du aber auch das wörtlich nehmen und dann wird das, ja, und das widerspricht sich ja dann und da gibt es manchmal solche Sachen, wo uns Leute da mit dem Wort Gottes selbst in eine Falle stellen wollen und so weiter. Und wir haben da auch öfters als Älteste hier in Zwickau immer mal solche Diskussionen gehabt. Und es gibt etwas, was uns Gott offenbart hat, was sehr wichtig ist im Umgang des Wortes Gottes. Dass die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also ich möchte euch da zwei Bibelstellen da geben. Prediger 12, 3 bis 14. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und Psalm 119, Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Also das ist ein wichtiger Hinweis zum Umgang mit dem Wort Gottes, besonders. Wollt ihr das nochmal? Soll ich nochmal ansagen? Psalm 119, 160 und Prediger 12, 3 bis 14. Es gibt Dinge im Wort Gottes, die sind sehr einfach. Die sind ziemlich schwarz-weiß und die sind klar und da gibt es eine klare Aufforderung zur Buße, da gibt es klare Gebote, welche Stelle Gott einnehmen will und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Gebiete im Wort Gottes, die erschließen sich nicht mit einem Satz. Und da möchte ich euch einfach diesen Hinweis geben und zu sagen, Gott möchte dort, dass wir dort ein Stück forschen und uns die Summe seines Wortes anschauen. Es gibt da verschiedene Geschichten, dann kommt dann jemand ganz oberschlau aus und der sagt, ja, in der Bibel steht, die Frau schweige in der Gemeinde und wieso reden bei euch die Frauen und und dann zeigt ihr dann noch die Bibelstelle. Also das kann man so einfach nicht sehen. Weil da gibt es viele Dinge, die da drumherum gebaut sind, die der Heilige Geist uns auch offenbart, wo man dann sagt, aha, das ist damit gemeint und so sollen wir das tun. Und wir haben gemerkt, wenn wir da tiefer eingestiegen sind in diesen Dingen, die Antwort ist immer eine Harmonie und ein Wohlwollen. Wenn du mit der richtigen Haltung das erforschen willst, die Dinge, die sich nicht mit einem Satz erschließen, wirst du merken, wie klug, wie sinnvoll und eben wie wohlwollend für uns Gott ist mit seinen ganzen Anweisungen. Aber dazu braucht es eben auch diesen Aspekt, dass wir die Summe seines Wortes betrachten. Okay, zum Schluss möchte ich euch noch sagen, als um diese Lehre da auch abzuschließen, wir können davon ausgehen, das Wort Gottes ist absolut reichhaltig, es ist abwechslungsreich und es ist für jedes geistliche Entwicklungsstadium, wo du stehst, ob du frisch bekehrt bist oder ob du schon viele Jahre mit dem Herrn gehst, hat es die passende Speise und die richtigen Antworten. Das Wort Gottes ist reichhaltig, abwechslungsreich und für jedes geistliche Entwicklungsstadium hat es die passenden Antworten parat, ist es die passende Speise. Ein Zitat habe ich mir mal aufgeschrieben von Rick Joyner, worauf auch dieser ganze Umgang mit dem Wort Gottes wichtig ist. Unser Ziel, wenn wir dieses, was am Ende rauskommt, wenn wir so, wie ich das euch gesagt habe, mit dem Wort Gottes umgehen, dann werden wir den Herrn dieses Buches kennenlernen. Das ist das Wichtige. Unser Ziel ist nicht, das Buch des Herrn kennenzulernen, sondern den Herrn des Buches kennenzulernen. Und das ist eine wichtige Sache. Und was wir uns als in der FCG Zwickau als einen Maßstab genommen haben und was wir gerne weitergeben, lasst uns zuerst die Worte Gottes in uns bringen. Dann lasst uns die Worte Gottes in die Gemeinde bringen und danach bringen wir das Wort Gottes in die Welt. Das ist der richtige Vorplan. Wir bringen zuerst das Wort Gottes in unser Herz und lassen uns verändern. Danach bringen wir das Wort Gottes in die Gemeinde und danach bringt die Gemeinde das Wort Gottes in die Welt. Und deswegen ist es so wichtig, sich genau an das Wort Gottes zu halten, ist kein Ausdruck von Gesetzlichkeit, sondern von Gehorsam dem Herrn gegenüber. Amen.